Das ist ja unglaublich. Sebastian, können wir vielleicht irgendeinen einstellen? Was macht die Chefin die ganze Zeit?
Oh, die hat auch große neue Pläne. Oh, das kann ich jetzt allerdings noch nicht sagen.
Noch nicht sagen? Ist das noch geheim?
Es ist doch zu. Es ist also, ich weiß es,
Sebastian. Sie wird.
Es ist.
Vinted Instagram-Influencerin.
Nein, besser. Also sie hat da wirklich eine fantastische Idee. Mhm. Und sie setzt da dann auch hoffentlich was um, wo ich ihr schon seit Jahren sage, ach komm, mach das doch mal. Also, ne, wenn einer das kann. Also dann
ist es etwas Kreatives?
Es ist was Kreatives.
Sie macht uns Konkurrenz.
Und,
hat das was mit Audio zu tun oder ist es eher.
Nein, hat nichts mit Audio zu tun. Und es ist ein längeres Projekt, aber da könnte was draus werden. Ja.
Hat sie schon, wie viele Bananen hat sie gekauft? Ganz ehrlich.
Na, ich gehe einfach.
Sie
kauft keine Bananen.
Will sie auf den Bananenzug aufspringen?
Familieninterne Konkurrenz erhöht den Druck und belebt die Kreativität. Ob dies auch für die Band zutrifft, die bereits in der zweiten Podcast-Episode aufgetreten ist und deren fünftes Studioalbum aus dem Jahre 1970 wir für die heutige Episode gehört haben? Doch zunächst. Während die Alten ihre Podcast-Studios optimieren, werden die Jungen flügge.
So, mein Lieber, hier bin ich wieder. Und wie du siehst, befinde ich mich wieder in meinem wunderbaren Podcast-Keller. Und es ist komisch. Also, ja.
Was hat sich verändert, Sebastian? Weil unsere Zuhörer ein, die ja leider noch nicht Zuschauer sind. Hat sich irgendetwas verändert seit unserer letzten Session? Hast du was umgeräumt? Hast du was gefunden? Irgendwelche Verwandten, die verschollen waren?
Ich habe nichts gefunden, aber ich habe in der Tat wieder ein kleines Mini-Upgrade hier stehen. Und zwar, weil du dir ja für deinen Podcast-Kerker diese wunderbaren Monitor-Lautsprecher-Boxen gekauft hast, dachte ich mir, okay, da muss ich natürlich sofort gleichziehen und ebenfalls einen Lautsprecher,
die in einem Studio stehen, nennt man Studiomonitore. Frag mich nicht, warum.
Weil sie sozusagen die Akustik monitoren, bewachen, überwachen, kontrollieren. Ja, genau. Und ich dachte mir, da will ich jetzt hier nicht quasi in einer anderen Liga spielen und hab auch eine Box.
An die Zuhörer, Sebastian erhält eine etwa 2 Euro große Soundbox hoch. Kommt da überhaupt was raus? Oder muss man da was reinstecken?
Ich bin wirklich überrascht, wie viel aus diesem kleinen Kästelchen rauskommt.
Ist das so eine Bluetooth-Sache oder mit Kabel?
Ja, beides. Bluetooth und mit Kabel. Also das heißt, ich kann sogar diese Box in meine SSL-2-Konsole hier reinstecken. Ich muss jetzt nur noch das passende Kabel finden. Ich brauche ja hinten so ein zweiadriges Audiokabel mit hinten Klinkenstecker. So ein Kabel habe ich auch irgendwo. Ich habe das schon mal benutzt. Ich weiß nur nicht wo. Da muss ich jetzt nochmal suchen. Ich habe noch 9 Stück von diesen Dingern. Ne? Ich könnte hier
du
alles.
Hast 9 Stück davon?
Ich könnte da jetzt hier noch.
Sind
ja,
die aus einem Kaugummiautomaten?
Ich bin da zufällig dran gekommen. Das ist eine längere Geschichte. Also,
sind die von einem Laster gefallen?
Ja, das ist so von einer Palette gefallen.
Ist es vielleicht eine Bestellung gewesen, dass bei dir abgegeben wurde, aber der Nachbar wartet drauf?
Nein.
Nicht?
Ja, erzähle ich ein andermal.
Okay.
So, ich bin so ein bisschen unvorbereitet. Ich muss gerade mal gucken, läuft jetzt bei mir überhaupt alles? Also ich habe nämlich gerade noch mal schnell, ich habe den Ton ein bisschen runtergehänselt. Du hast dich ja beschwert beim letzten Mal, ich wäre zu laut. Ich habe ihn minimal runtergehänselt.
Gut.
Ja, von dem Peaks her bin ich jetzt super bei minus 18. Und,
also kann es sein, dass du so ein bisschen schon in der vorweihnachtlichen Hektik gefangen bist, dass sich das so ein bisschen auf die hohe Qualität unseres Podcasts auswirkt? Denn, liebe Zuhörer, wir nehmen in der Regel freitags um 18 Uhr auf. Jetzt ist es bereits Samstag, der 14. Dezember. Woran lag, Sebastian? Warst du auch vielleicht in Münster am Bahnhof? Hattest du Verpflichtungen?
Ich hatte Verpflichtungen, aber überhaupt keine weihnachtlichen. Und zwar war ich mal wieder...
Was Trauriges?
Nein,
dann wollen wir es nicht hören. Wir wollen nur positive Nachrichten.
Ja, es war positiv, ne? Wir waren mal wieder bei einem Tag der offenen Tür einer Schule hier in der Umgebung.
Ach schön.
Was
möchtest du dein Abi nachmachen?
Nein, ich nicht. Aber der Nachwuchs soll jetzt natürlich, oder er muss ja, also nicht unbedingt Abi machen, aber muss jetzt auf eine weiterführende Schule, nachdem Kind Nummer 1 ja bereits im letzten Jahr auf die weiterführende Schule gewechselt ist, ist dann im nächsten Sommer schon wieder Kind Nummer 2 dran.
Das ist ja eine reine Fließbandarbeit bei euch.
Ja, das geht hier am laufenden Band. Und
aber jetzt meine Frage.
Ja.
Wo doch Kind 1 schon so wunderbar untergebracht ist, hätte man Kind 2 nicht einfach auch auf diese Schule schicken können? Denn die wurde ja offensichtlich als gut befunden.
Ja, das ist auch meine Präferenz. Würde man mich fragen und hätte ich hier was zu sagen, müssten wir uns keine Tage der offenen Tür mehr antun. Weil die Entscheidung ist gefallen.
Geht ihr da vielleicht nur hin, weil es da Kekse gibt oder sowas?
Nein. Auch da die Kinder haben dann da ihre Stände, da werden Kekse verkauft, Waffeln verkauft. Es gab sogar eine
Pflanzen-Schokolade.
Diesmal nicht, aber es gab eine Pflanzentombola.
Oh.
Und und dann gucken einen wieder große Kinderaugen an, in der Erwartung, dass man von diesem reichhaltigen Angebot auch irgendwas erwirbt. Und ich habe natürlich auch wieder zugeschlagen. Ich kann ja dann nicht Nein sagen. Ne? Wir haben natürlich die obligatorische Waffel gegessen und ich habe auch Tombola-Lose bei den Zimmerpflanzen gekauft. Da hätte man wunderbare Zimmerpflanzen gewinnen können.
Sukkulenten?
Sukkulenten waren, glaube ich, nicht dabei. Aber es gibt so eine Pflanzen-AG an dieser Schule und die Gewinne, die Hauptgewinne, wobei es gab eigentlich nur Hauptgewinne und keine Trostpreise, es gab Hauptgewinne und Nieten. Leider hatten wir nur Nieten. Und also die Gewinne, die man da gewinnen konnte, waren alles selbstgezogene, gezüchtete Zimmerpflanzen. Von
Schön.
Der Pflanzen-AG. Fand ich
Wunderbar.
Eine nette Sache. Ja,
ja, es klingt nach einer sehr sympathischen und guten Schule. Habt ihr euch entschieden?
Ah, ja, aber diese Schule fand ich ja schon letztes Jahr fürchterlich.
Ihr kanntet die Schule schon?
Ja, ich kannte die schon, aber der Sohnemann noch nicht.
Ihr habt jetzt gehofft, dass in diesem Jahr sich da wesentlich was verbessert
hat. Nein, der Sohnemann kannte sie noch nicht und er wollte sich diese Schule jetzt nochmal angucken. Okay,
nachvollziehbar.
Bin ich mit ihm da hingefahren.
Ja.
Und dieses Ambiente da, es ist so ein Betonklotz, graue Wände, lange Flure, ist für mich so eine Mischung aus Krankenhaus und Gefängnis gewesen.
Oh Gott.
Finde ich nicht
also
schön.
Also alles in Schlachtschiff grau, wie Glenn Gould so schön gesagt hat.
Ja, absolut. Mhm. Aber modern, ne? Also die Schule ist, glaube ich, noch nicht so alt, also das Gebäude, das lass es 10 Jahre alt sein. Aber das ist so dieser, ja, Brutalismus, ja.
Hm.
Hässlich.
Also kein schöner Ort zum Lernen, aber eventuell, es kommt ja auch auf die Inhalte an, Sebastian. Vielleicht sind die State of the Art.
Ja, genau, aber naja. Eigentlich hatte ich ja vor, ihm diese Schule am Tag der offenen Tür so richtig madig zu machen. Weil ich persönlich habe mich ja schon entschieden.
Ja.
Also meine Empfehlung steht fest und
wie ist denn da so die Stimmgewichtung? Wie viel Prozent hat deine Stimme?
Naja, ich sage mal so, offiziell nicht so viel, aber ich schaffe das so subversiv.
6,5%.
Ja. Ich bleibe da dran, ja.
Ja, das heißt also, deine Stimme hat die größte Gewichtung aktuell 2 Stunden lang im Podcast-Keller jede Woche.
Ja, genau.
Gut, wird sie darüber hinaus aus der Ferne mal wahrgenommen, richtet sich mal jemand nach deinem Wort?
Komischerweise werde ich ständig nach meiner Meinung gefragt.
Hm.
Und wenn ich dann meine Meinung unumwunden zum Besten gebe, ist das manchmal dann irgendwie auch, also wird das nicht wirklich akzeptiert.
Auch nicht richtig.
Wo ich ja immer denke, ja, dann fragt mich doch nicht.
Ne? Also schwierige Situation, in der du dich befindest, Sebastian.
Ja,
also,
genau.
Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr erscheint mir unser Podcast-Projekt und deine Situation da jetzt im Keller und wie viel Energie und Zeit du da in ein schönes, wohnliches Studio investierst, es erscheint mir immer mehr als ein Refugium für dich.
Ja, genau so ist das.
Ja.
Ja.
Und schöpfst heute, du da Kraft und Ruhe?
Ja, Kraft und Ruhe. Und also hier muss noch einiges an Krempel weg. Und ich war kurz davor, heute ein altes Kinderreisebett zu verkaufen. So, und jetzt, ungünstige Fügung, ja. Ich habe das hier beim Aufräumen, habe ich überhaupt erstmal dieses Reisebett wiedergefunden. Es war mir gar nicht klar, dass wir das noch besitzen. Das haben wir vielleicht ein oder zweimal benutzt, ja, wie so vieles von diesem Kinderkram. Man benutzt es ein, zweimal und dann verschwindet es irgendwo. Und jetzt wollte ich dieses Reisebett verkaufen. Es funktioniert auch noch wunderbar, wenn man weiß, wie. So, und ich hatte eine Interessentin, Maria. Viele Grüße an der Stelle nochmal.
Das ist ja jetzt schon fast Markus Lanz.
Ja, genau. Maria, die ich sehr schätze. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich hatte nur per Chat in dieser Kleinanzeigen-App Kontakt zu ihr. Mhm. Und wir hatten uns dann auf einen Termin geeinigt. Und ja, dann war es aber so, ich war halt gerade im Baumarkt. Und im Baumarkt schrieb sie mir
dein
dann...
Dein zweites Refugium,
ja,
kann
sie
man
könnte
ja so
in
15 sagen.
Minuten, sie könnte in 15 Minuten da sein. Und dann habe ich der Chefin schnell geschrieben, sie kommt in 15 Minuten. Kümmere dich bitte um diese Abwicklung des Reisebetts. Und dann kam ich nach Hause, stand dieses Bett noch da. So, hä, warum ist das Bett noch hier?
War es Maria nicht, zu klein?
Ist sie nicht gekommen? Wo ist sie?
Ja.
Nee. Muss Maria ihr Kindelein jetzt doch in eine Krippe legen und nicht mehr in ein Reisebett?
Oder in einen Trolley.
Ja, genau. Und ja, Maria wollte sich die Funktionsweise des Bettes nochmal vorführen lassen. Und leider sind sowohl die Chefin als auch Maria an der Mechanik gescheitert. Sie haben es nicht hinbekommen.
Hätte man denn nicht ChatGPT fragen können?
Sie haben es nicht hinbekommen und dann lag es da halb aufgebaut und sie ist dann in der Annahme, das Ding ist kaputt, wieder gefahren. Und das heißt jetzt, ich habe jetzt immer noch ein Reisebett und eine unzufriedene Käuferin, die sozusagen noch vor ihrem Kauf den Kaufgegenstand reklamiert hat.
Und du hast auch keinen zweiten Käufer, der jetzt sozusagen
in der Schlange
aufrückt.
Nein, noch nicht. Ärgerlich.
Schwierig.
Ne? Ja.
Und für dich selbst ist das Bett zu klein, dass du es dir da unten in den Podcast-Keller hinstellst, falls die Session mal länger dauert.
Ja, das wird nicht passen. Wird nicht passen.
Ja, schade,
jetzt muss ich auf einen neuen Käufer oder Käuferin warten.
Mich hat eine Karte erreicht vor einigen Tagen. Ich halte sie dir mal eben in die Kamera.
Ja, jetzt sehe ich hier einen Simon Marius Gunzis Husir. Nunc est bibendum anno 2023. Okay. Bibere heißt ja trinken, ne?
Aha.
Also, nunc est bibendum.
Also, ich will ehrlich sein, ich bin ohne den Stohwasser nicht auf bibendum gekommen. Ist ja ein Gerundium dann, ne?
Ja, aber also ich würde es so übersetzen. Jetzt frei übersetzt heißt das doch so viel wie, es ist Zeit anzustoßen.
Also, es muss getrunken werden?
Ja.
Oder, ja?
Ja.
Gut, es ist eine Jubiläumskarte, selbst gemacht, handgemacht, von einem, kann man schon sagen, von einem unserer größten Fans aus Altmühl, Franken.
Ah.
Und ich kann die Karte jetzt natürlich nicht ganz vorlesen. Ich möchte aber einen wirklich sehr, sehr wichtigen Satz daraus vorlesen. Zitat: Macht unbedingt weiter mit dem Podcast. Ich freue mich jeden Freitag drauf.
Oh, das freut mich auch sehr.
Und an unsere Zuhörer jetzt, ich habe Sebastian noch nie so fröhlich gesehen.
Ja, ja.
Ist immer schön, so ein Feedback zu bekommen.
Ja, das ist ja quasi die erste Fanpost.
Ja, und dass da tatsächlich jemand sitzt und sich jeden Freitag drauf freut, das erhöht jetzt so ein bisschen den Druck, auch mit Blick auf die zweite Staffel, auf das Jahr 2025, wo wir ja eigentlich so ein bisschen zurücktreten wollten.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, aber das steht noch nicht fest, das werden wir zwischen den Jahren alles klären.
Werden wir noch eruieren.
Aber schön, aber dass man mal
jetzt richtig
so ein
übersetzt
Feedback
mit Nunc est bibendum? Oder war das jetzt wieder komplett daneben? Aber warum eigentlich?
Und der Herr Simon Marius, der, ich glaube, gleichzeitig mit Galileo Galilei oder mit Kopernikus, jeden Fall irgendwie hat sich das überschnitten, der scheint da irgendwelche Planeten entdeckt zu haben. Hm. Oh Gott, wahrscheinlich ist es total falsch. Auf jeden Fall ein Astronom. Aber er hat so kleine, wenn du genau hinschaust, er hat so kleine Sektgläser in der Hand.
Ja, genau.
Das hilft dann offensichtlich schon ein bisschen beim Übersetzen. Oder man geht halt davon aus, dass wer dort auf dem Gymnasium ausgebildet worden ist, dass der weiß, was Nunc est bibendum heißt. Ist dir das eventuell auch wichtig, Sebastian, dass bei der Schulauswahl, dass du sagst, Mensch, wenn mein Sohn, meine Tochter, wenn die dann irgendwann diese Schule verlassen, mit welchem Abschluss auch immer, mein größter Wunsch ist es, die müssen Nunc est bibendum richtig übersetzen können.
Also, es ist ein interessanter Zufall, weil gestern beim Tag der offenen Tür führte uns unser Weg zuallererst in die Lateinklasse.
Standen da Leute in Sandalen?
Ja, absolut. Ach. Ja, wir kamen da in diesen Lateinraum. So, und dann lagen da diverse Sachen. Da lagen Soldatenhelme, ne? So Legionärshelme lagen da, Speere.
Ja, besiegte Germanen.
Sandalen, so Römerspiele waren da. Und
ja, blutige Gladiatoren.
Ganz toll, ich habe gestern zum ersten Mal auf einem kleinen römischen Wachstäfelchen geschrieben.
Da waren sozusagen so kleine, das römische iPad.
Ja, genau. Und lag alles aus, man durfte alles ausprobieren. Ich hatte auch mal so einen Römerhelm auf. Ich habe auf diesem Wachstäfelchen geschrieben, fand ich ganz toll.
Lass mich raten, was du auf das Wachstäfelchen geschrieben hast. Römer geht nach Haus.
Ja, genau.
Und zwar 100 Mal.
Und da muss ich sagen, ne, in all den Jahren des Lateinunterrichts habe ich nicht einmal auf so einem Wachstäfelchen geschrieben. Und ich hatte auch nie einen Helm auf und auch noch nie ein Kettenhemd an. Das wurde mir auch angeboten, da habe ich dankend abgelehnt. Und also das war schon interessant. Man hat versucht, über diese, durch diese Klamotten und Dinge, und also so Dinge zum Anfassen, hat man versucht, irgendwie Werbung für diese ja doch etwas verstaubte, wenn nicht sogar verstorbene Sprache zu machen. Ja,
also man versucht sich also die ein Kinder, wenig in einem Museum.
Ja, absolut. Aber so ein Mitmachmuseum. Ich dachte, also eigentlich wird hier ein falsches Bild erweckt. Weil es ist ja nicht so, dass wenn du dann dich für Latein entschieden hast, dass du da in der ersten Stunde erstmal irgendwelche Helme ausprobierst und du am Ende besonders toll dein Pfeil und dein Schwert schwingen kannst, ja.
Naja gut, Sebastian, wer weiß, vielleicht hat sich der Lateinunterricht diesbezüglich pädagogisch durchaus weiterentwickelt.
Ach, ich weiß nicht. Ich fürchte,
ob man heute überhaupt noch deklinieren muss?
Ja, ich fürchte schon. Tja. Ja. Das weiß ich übrigens von meinem Neffen.
Ah, der macht Latein?
Ja. Der macht Latein. Leider jetzt nicht so erfolgreich.
Ach, das ringt sich ein.
Ja. Ja.
Wenn er
aber jetzt hattest du mich
Spuren
ja gefragt, ob ich
des Onkels schreitet.
Jetzt hattest du mich ja gefragt, ob ich meinen Kindern empfehle oder dass ich mir wünsche, dass meine Kinder nach ihrer Schulkarriere sozusagen diese Inschrift
sowohl, dass sie Nunc est bibendum, allerdings auch Jesu nostri miserere übersetzen können. Solche Sachen. Ist dir das wichtig?
Nein.
Nicht?
Ich habe abgeraten.
Würdest du hast abgeraten, ins Lateinische zu gehen. Was ist dir wichtiger? Also Französisch oder Englisch? Oder Spanisch, was heute angeboten wird? dass man das macht? Oder ist dir noch wichtiger, dass man in den naturwissenschaftlich-technischen Bereich dann eher geht?
Also am Ende des Tages liegt das ja jetzt nicht in meiner Hand. Ja, das, ich finde, das muss ja zum Kind passen.
Genau, zu den Interessen und den Talenten.
Ja, genau. Und ich würde zum Beispiel behaupten, dass eines der Kinder schon ein gewisses Sprachtalent hat. Da würde ich sagen, ja, probier's mal mit Französisch oder Spanisch, weniger mit Latein. Ich habe ein Kind, das ist durchaus mathematisch talentiert. Da würde ich sagen, das ist vielleicht dann doch eher naturwissenschaftlich sinnvoll, da in die Richtung zu gehen. Ja, am Ende des Tages muss die Schule zum Kind passen und nicht das Kind zur Schule.
Wir hatten in der letzten Woche am zweiten Advent, haben wir kurz erwähnt, die Eröffnung Notre Dames.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, ich war so ein bisschen unter Zeitdruck, habe noch so ein paar Sachen aufgeholt in dieser Woche. Und da ist mir aufgefallen, ein Artikel in der NZZ mit dem Titel Trump First, Macron führt in Notre Dame die Schwäche Europas vor. Und da geht es um die Sitzverteilung am Samstagabend, heute vor einer Woche in Notre Dame. Und da ist ein Bild zu sehen und von rechts nach links sieht man dort in der ersten Reihe natürlich Emmanuel Macron, daneben sofort Donald Trump, diesmal nicht mit der berüchtigten roten Krawatte, er trägt eine gelbe, eine goldene Krawatte. Daneben die Brigitte Macron, dann kommt First Lady Dr. Biden neben ihrer Tochter und dann der kongolesische Präsident und dessen Frau. Und jetzt habe ich, und der Artikel geht darauf ein, dass Trump, weil er so breitbeinig sitzt, er Macron schon fast in den Gang hineindrückt. Also Macron saß nur noch mit einer Arschbacke auf seinem kleinen Sesselchen. Und der Artikel endet aber mit der folgenden Passage, die ich dir gerne vorlesen möchte, Sebastian. Zitat. Einen Tag nach der Zeremonie veröffentlichte Trump in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich in den Stuhlreihen von Notre Dame, neben sich die First Lady Jill Biden und deren Tochter Ashley. Das Foto nutzt er nun, um sein neues Parfum mit dem Namen Fight, Fight, Fight zu bewerben. Der Werbeslogan seines Kämpferparfums lautet: Ein Duft, dem deine Feinde nicht widerstehen können. Den Flakon gibt es für $199. Für Trump ist alles Business. Ich habe mir das Foto angeschaut, das er bei Truth Social zum Beispiel veröffentlicht hat. Und da ist ja so von der Seite zu sehen. Daneben dann Jill Biden und die Tochter, die ihn so ein bisschen, also man könnte schon fast sagen, die schauen ihn so an und denken, der riecht aber gut. So nach dem Motto. Und selbst die Feinde können diesem Geruch nicht widerstehen. Ist das
also
nicht wieder wunderbar?
Er hat jetzt ernsthaft da ein Parfüm herausgebracht.
Ja gut, okay. Der muss ja sehen, wie er die Miete bezahlt, ne?
Ja. Ja, er will ja auch auf das Präsidentengehalt verzichten.
Ja.
Da muss das Geld an anderer Stelle wieder reinkommen. Aber 190
Wär das für dich was? Also ich meine, Fight, 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 was meinst du das? Das geht weg. Ich könnte mir vorstellen, das geht besser weg als eine Banane, die man mit Panzertape an die Wand klebt. Fight, Fight, Fight.
Ja, genau.
Ich meine, wer möchte nicht gut riechen, während er gegen das Establishment kämpft?
Da macht es die Masse. aber $190, puh, das ist schon hochpreisig, ne?
Also, 99 sogar, da kommen noch Steuern drauf.
Also wenn ich mal überlege, wenn du jetzt hier so
Chanel
ein
hochpreisiges
Chanel oder von Prada oder wie sie alle heißen, das sind ja dann schon wirklich diese hochpreisigen Düfte. Da ist man vielleicht so mit 100 Euro dabei, aber $199, heieiei. Aber ich frage mich eher, wonach riecht das? Also Fight, Fight, Fight von Donald Trumps, riecht das irgendwie nach...
Nach Schweiß!
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so eine Mischung aus Moschus, Schweiß und So Brandgeruch oder? Also ich habe keine Ahnung.
ich zeige dir kurz.
Das riecht dann wie so ein Smoker, ja? Also ja, so ein bisschen nach über Buchenholz geräuchert. Das ist doch ein Witz.
Das ist klasse.
Das ist bestimmt fake. Also ob es das wirklich gibt, würde ich jetzt gerne mal gucken. Kann ich das bei Amazon bestellen? Ich kann ja mal gucken, ob ich es bei Amazon bestellen kann.
Ja, oder beim Secret Service. Ich meine, ich glaube, die müssen da drin baden, damit sie jeden Tag sozusagen fight, fight, fight bereit sind. Aber das finde ich wieder toll. Ja, es gibt so viel zu Notre Dame und was da alles gemacht worden ist zu berichten. Jetzt konzentrierte man sich hier erstmal auf die Sitzverteilung. Übrigens saß Herr Zelensky laut des Artikels 14 Sitzplätze weit weg von Macron und Trump. Irgendwie im Pulk von Polen und Kongo. Also ja, so ein bisschen okay, an den Rand Europas getrieben. Ja. Guckst du jetzt nach, ob du es dir vielleicht noch mit Expresslieferung vor Weihnachten bestellen kannst?
Ja, ich schaue gerade, ob ich es wirklich finden kann. Weihnachtsschmuck macht er auch. Okay.
Ja, offiziell.
Hier bei XXL Parfüm, ich will jetzt gar keine Werbung machen. Das ist eine Schweizer Seite.
Ja, es ist hier, er schreibt ja hier auf seinem Truth Social, Great Christmas Gift for the Family, go to und jetzt gettrumpfragrances.com. Das ist die Seite. Wahrscheinlich ist eine extra Seite eingerichtet.
Ja, ach, dachte meine Güte. Ja, ich bin auf der Seite. Und wenn du auf die Seite gehst, dann siehst du direkt in sein Gesicht. Er ist hier in einem Flugzeug aufgenommen, hat sein Handy am Ohr und schaut dich direkt an. Und dann kannst du jetzt hier, ach guck mal, da gibt es eine Männerlinie und es gibt auch eine Duftvariante für Frauen. Hui. Und es gibt hier, ach, die Flakons sind auch toll. Die Flakons, die sind so mit so einer goldenen Trump-Statue drauf. Okay, aber da ist ein Pre-Order, ne? Also es scheint noch nicht erschienen zu sein. Wahnsinn. Aha. Also es gibt verschiedene Düfte. Es gibt einmal Fight, Fight, Fight. Dann gibt es auch Victory 47 oder wahrscheinlich Victory 47 natürlich dann. Und Wahnsinn, das scheint es schon länger zu geben. Es gibt auch es gibt auch eine Ausgabe, wo er nur mit einer Goldbüste quasi der Deckel, der Verschluss des Flakons ist.
Nackt?
Ja, ist leider ausverkauft.
Wie so eine kleine Putte.
Leider ausverkauft.
Die gehen weg wie warme Semmeln.
Ja, interessant. Okay, aber hier gibt es wirklich
Wäre das eventuell eine Überraschung zu Weihnachten, über die sich deine Frau freuen würde?
Ja, generell über Düfte würde sich auf jeden Fall freuen, ob ich hier jetzt hier diese Victory 47 for Women. Aber Estimated Shipping Date ist Februar. Das ist jetzt natürlich
das
knapp.
Das ist klar.
Da die muss es ein Gutschein sein.
Die kommen gar nicht hinterher. Ja.
Ah, okay. Aber mit diesem Schenken, das ist übrigens ein schönes Stichwort. Bei $199, oh, das ist natürlich nicht für jeden erschwinglich. Und ich habe rein zufällig, wie immer zufällig, die aktuelle Ausgabe der Kinderzeitschrift Weil hier liegen. Eigentlich machen wir keine Werbung, aber für diese Zeitschrift möchte ich wirklich mal Werbung machen. Weil ist ein Wirtschaftsmagazin für Kinder, wo wirtschaftliche Zusammenhänge wunderbar in entsprechender Aufbereitung und auch in kindgerechter Sprache erläutert werden. Und ich habe jetzt hier schon die zweite Ausgabe liegen. Wunderbar. Und heute geht es um das Thema Schenken. Und ich nenne einfach nur mal ein paar Beispiele, weil hier werden sozusagen die verschiedensten Zusammenhänge rund um das Thema Schenken erläutert. Unter anderem geht es um Japan. In Japan ist es so, dass man immer aufpassen muss, was man genau schenkt, weil es gibt dort sozusagen ein Ehrenkodex des Schenkens in Japan. Und es gibt da ganz klare Regeln. Das ist der sogenannte Giri, der Giri-Code. Ja. Und es ist so, wenn ich dir jetzt was schenke, mal sagen wir mal so im Wert von 199 Euro, weil ich dir gerade das aktuelle Donald Trump Parfum schenke, dann verpflichte ich dich damit automatisch, ein Gegengeschenk mit einem ähnlichen Wert zu machen. Das heißt, in Japan ist es so.
Das ist interessant, ja.
Ja, und deswegen ist es in Japan so, dass man, wenn man etwas schenkt, muss man immer etwas in einer, von einer Wertigkeit oder in einer Preisregion schenken, wo man weiß, der Beschenkte kann mir in einer ähnlichen Höhe ein Gegengeschenk machen. Weil sonst würde ich ihn in eine ganz missliche Lage bringen, ja, weil er dann nicht in der Lage ist, ein angemessenes Gegengeschenk zu machen. Und ja, so ist das in Japan. Also da muss man höllisch aufpassen, wem oder was man da schenkt, damit man hier nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt.
Adorno hat ja mal gesagt, die Menschen verlernen das Schenken. Der Verletzung des Tauschprinzips haftet etwas Widersinniges und Unglaubwürdiges an. Da und dort mustern selbst Kinder misstrauisch den Geber, als wäre das Geschenk nur ein Trick, um ihnen Bürsten oder Seife zu verkaufen.
Ja, das kann natürlich auch
gibt's
sein.
Gibt's heute nicht mehr. Welches Kind ist heute noch mit Bürsten oder Seife zufrieden, Sebastian?
Ja, genau. Aber vielleicht, also würde mich interessieren, wie das bei japanischen Kindern ist, wenn die jetzt wissen, oh, meine Eltern schenken mir was zum Geburtstag, jetzt muss ich denen was, muss ich denen ein Gegengeschenk machen.
Also es geht um den Gabentausch, ne?
Ja. Ein anderer schöner Brauch ist im Judentum verankert, ja.
Ja.
Da ist es so, dass Kinder zu Chanukka in der Regel Münzen, entweder echte Münzen oder auch in Form von Schokolade geschenkt bekommen. Und sie werden dann ermuntert, einen Teil dieser Münzen zu spenden, um ihnen sozusagen das Schenken auch beizubringen. Finde ich es auch ein schöner Brauch, schöne Sache.
Wäre ein ein ökonomisch ausgerichtetes Gymnasium auch eine Option gewesen?
Ja, halte ich durchaus für sinnvoll. Ich finde, dass ja ökonomische Zusammenhänge im deutschen Schulsystem zu wenig vorkommen. Ja. Ich finde, da sollte man den Kindern mal erklären, wie Wirtschaft funktioniert.
Mhm.
Das kommt deutlich zu kurz. Vielleicht auch im Religionsunterricht. Weil anderes Thema hier in dieser Kinderzeitschrift ist auch die konstantinische Schenkung in der Geschichte der katholischen Kirche auch sehr spannend, ja. Weil warum sind eigentlich die Päpste alle so reich und mächtig gewesen? Weil die haben dann einfach völlig jetzt konträr zur japanischen Tradition behauptet, dass sämtliche Besitztümer des Römischen Reiches auf die katholische Kirche übergegangen sind, weil angeblich Kaiser Konstantin alle Besitztümer der katholischen Kirche geschenkt hat. Dazu hat man dann auch ein bisschen schluderig eine Schenkungsurkunde gebastelt. Und leider ist dann einige Zeit später herausgekommen, dass das eine Fälschung ist, weil da war dann von Konstantinopel die Rede und zu dem Zeitpunkt, als die Urkunde gemacht sein sollte, hieß Konstantinopel noch gar nicht so. Das Klassiker. Also hatte man schlecht recherchiert. Also insofern hier mal so als Empfehlung, ja.
Ja, ich lege noch einen drauf. Konsumkritik. Adorno. Wirkliches Schenken hatte sein Glück in der Imagination des Glücks des Beschenkten.
Ja.
Es heißt wählen, Zeit aufwenden, auf seinem Weg gehen, den anderen als Subjekt denken, eben dazu ist kaum einer mehr fähig. Günstigenfalls schenken sie, was sie sich selber wünschten, nur ein paar Nuancen schlechter. Der Verfall des Schenkens spiegelt sich in der peinlichen Erfindung der Geschenkartikel, die bereits darauf angelegt sind, dass man nicht weiß, was man schenken soll, weil man es eigentlich gar nicht will. Diese Waren sind beziehungslos wie ihre Käufer.
Ja, genau.
Geschenkartikel-Imperien.
Der trifft auch auf die Gutscheinindustrie zu.
Oh.
Ja, diese Gutscheine. Oder wenn ich dann immer höre, ach ja, was wünschen Sie sich denn? Schick doch mal einen Amazon-Link. Ja, kann ich es auch selber bestellen.
Ja. können unsere Zuhörer vielleicht ein Abo für unseren Podcast verschenken? Oder sind wir noch nicht so weit?
Ja doch, sehr gerne. Natürlich, ihr könnt ein Abo verschenken, weil der ist sogar umsonst.
Ja. Das sind mir die
leider ist das doch so. Leider ist das
sind
so.
Die liebsten Geschenke.
Ja, wir müssen natürlich ein bisschen in Vorleistung gehen, ja. Erstmal Abonnenten akquirieren, ja. Und dann, wenn man den Fisch an der Angel hat,
dann
werden wir schon irgendwie einen Weg finden, da das zu monetarisieren. Das müssen wir rausschneiden.
Du meinst aber, bis es soweit ist, müssen wir noch weiterhin in die Fabrik gehen.
Ja, da,
um
genau.
Arbeiten
dann so lange müssen wir noch
zu
an die
erledigen.
Schippe. Ja, natürlich.
Und Musik zu hören. Und ich habe, also
ach, das
ich
war
hab
die
wirklich,
ach, sorry, jetzt habe ich dir die Überleitung
kaputt
gemacht.
Das ist jetzt meine
gemacht.
These.
Ich verstehe es jetzt erst.
Das ist meine These. Die beste Musik hört man doch in Cosmos Factory. Findest
ja,
du
Fabrik
nicht,
ich
Sebastian?
Aber warum Cosmos? Ach so, in Cosmo, also die Fabrik von Cosmo. Hat nichts mit Cosmos zu tun, sondern Cosmos Factory. Ja.
Nee. Cosmo
aber ich hab
ist
gefragt,
ein Genitiv,
oder was ist
Sebastian.
Cosmo?
Ein Genitiv, zweiter Fall. Ja, das ist, Cosmo ist der Spitzname des Schlagzeugers Doug Cosmo Clifford.
Das war mir gar nicht klar. Ah, okay, habe ich schlecht recherchiert. Naja.
Bitte klär uns auf. Wir reden hier um Schlagzeuger, um Cosmo und Factory.
Also jetzt muss man, glaube
um
ich,
was geht's uns,
noch mal
uns
allen
heute?
Zuhörern erklären, wie wir eigentlich vorgehen, wenn es darum geht, ein neues Album für die jeweils neue Episode auszuwählen. Es ist ja so, wir haben das Ziel, uns 1001
bitte.
Alben anzuhören, die man angeblich gehört haben soll. So, und wir lassen immer den Zufall entscheiden. Das heißt, wir lassen einen Zufallsgenerator laufen, der uns eine Seitenzahl ausspuckt. Und dann können wir in dem Buch 1001 Alben, die man gelesen haben soll, nachschlagen, welches Album denn in der jeweiligen Woche dran ist, die man hören sollte. Ja, so. Und jetzt ist es so, wir hatten bereits die Band hier schon einmal in unserer Albumbesprechung. Und zwar in Episode 2. In Episode 2 haben die alteingesessenen Fans, werden sich erinnern, haben
die
wir schon einmal...
jeden Freitag auf eine neue Episode warten.
Ja, haben wir bereits schon mal ein Album der fantastischen Band Creedence Clearwater Revival besprochen.
Wunderbar. Auch der Name
wunderbar.
Ist toll.
Wunderbar. Ja.
Ja.
Und damals haben wir Bayou Country gehört.
Mhm.
Und in dieser Woche haben wir die Platte Cosmos Factory gehört.
Und es ist wirklich faszinierend, dass wir jetzt in der 32. Episode, also es ist schon die 33., ich habe jetzt den Überblick verloren, dass wir in einer so kurzen Zeitspanne zweimal dieselbe Band hören.
Ja, ist schon wirklich ein Zufall, weil...
Kann also, das mal jemand ja, ausrechnen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist? Bitte Zuschriften an uns. Denn
ja,
wir können es nicht.
Bitte. Und vor allen Dingen, wir hatten jetzt noch nicht die Beatles dabei, wir hatten noch nicht die Rolling Stones dabei, wir hatten noch nicht
Ach, wir
Elton John
so
dabei.
Viele noch nicht.
Wir hatten so viele Stars, die natürlich
Creedence
auch irgendwo...
kommt zweimal. Wahnsinn.
Ja. Und da würde mich interessieren, wie oft sind sie denn überhaupt in dieser 1001 Hitliste vertreten?
Gut, wir können ja schon mal sagen, dass allgemein Cosmos Factory aus dem Jahr 1970, übrigens, das dürfte eventuell einige Fans aus Altmühlfranken interessieren, das Album ist am 16. Juli 1970 erschienen. Cosmos Factory, und es wird im Allgemeinen als Höhepunkt der Karriere von Creedence Clearwater Revival angesehen. Man spricht sogar davon, dass es eine Art Best-of-Album ist, weil da wirklich ein Song nach dem anderen kommt, wo man sagt, super, toll, der nächste, Wahnsinn, grandios. Und es ist ja auch so, wir hatten das, glaube ich, in der zweiten Episode schon erwähnt, wir sind ja da auf die Bandgeschichte so ein bisschen auch schon eingegangen. Und wir müssen auch sagen, die zweite Episode, die haben wir Anfang Februar 2024 aufgenommen. Es sind also 10 Monate her, seitdem wir Creedence Clearwater Revival besprochen haben. Und wir können hier nochmal eben sagen, das ist Cosmos Factory ist die fünfte Platte, das fünfte Album von Creedence Clearwater Revival, nachdem sie im gesamten Jahr 1969 sage und schreibe 3 Alben auf den Markt gebracht haben. Wer schafft das heute noch? Und dann eben 1970 Cosmos Factory. Sebastian, wir wissen, wir kennen die Band, wir kennen die Musik der Band. Wie hat dir das Album gefallen? Wurdest du enttäuscht oder wurden deine Erwartungen vielleicht sogar übertroffen?
Übertroffen wäre jetzt zu viel gesagt. Hm. Also Bayou Country hat mir ja schon sehr gut gefallen. War für mich auch so eine kleine Neuentdeckung, weil das war jetzt nicht so auf meiner Playlist. Ja. Mhm. Jetzt war ich aber schon so ein bisschen eingegroovt in diesen Creedence-Sound. Und insofern, als ich jetzt Cosmos Factory hörte, fühlte ich mich fast ein bisschen heimisch. Dachte mir, ah, da sind sie wieder, die zauseligen Jungs, da spielen sie wieder und sie spielen echt gut, ja, also es hat mir gut gefallen. Mhm. War jetzt, was jetzt die Neuroplastizität angeht, also da sind sie jetzt quasi eingetretene Pfade gelaufen, ja, also insofern keine große Überraschung für mich.
Aber gerade das hat mich so gefreut, dass man jetzt, vermutlich ist das ja unsere letzte Episode, die wir in diesem Jahr aufnehmen, aber dass wir sozusagen kurz vor Weihnachten nochmal so ein Album hören dürfen, es konnte eigentlich kaum besser werden.
Ja, aber, also es konnte, ja, es kommt wieder so ein Aber, es konnte kaum besser werden, da sind tolle Songs drauf, bis auf den ersten, der ist mir mal wieder zu lang, 7 Minuten, 11 Sekunden, also bitte, bitte,
es ist
bitte,
mein erster Favorit, sein. Sebastian, auf diesem Album, gerade weil da so tolle, so lange instrumentale Jam-Session-artige Passagen genau. bei sind, habe ich das sofort als Favoriten markiert. Wir hören mal sofort rein.
Ja, okay.
So, jetzt sind die Fans, ja, die Zuhörer sind jetzt schon so ein bisschen in Stimmung. Ich fand ja, dass Cosmos Factory, ich meine, obwohl Bayou Country ja nur ein Jahr vorher erschienen ist, dieses, ich glaube, Swamp Rock hatten wir es damals genannt oder nennt man es, das ist jetzt so ein bisschen so in den, also dieses Südstaatenmäßige fand ich bei diesem Album Cosmos Factory jetzt nicht so prominent vor. Das war eher also so Soul, R&B, Rock und Country. Aber so dieses Swamp-Rockige, vielleicht lag es auch am Titel, Bayou Country. Cosmos Factory klingt eher nach, übrigens, diese Cosmos Factory, wo die Band da, das war sozusagen ihre Factory tatsächlich in Berkeley. Ja, da hat man sozusagen an der Musik gefeilt. Was ist dein erster Favorit auf diesem Album?
Also mein erster Favorit ist Song Nummer 3, A Traveling Band.
Ja, auch toll. Also wie gesagt, ich hätte mehrere favorisieren können. Traveling Band habe ich jetzt nicht favorisiert. Aber sag mir bitte, du hast es nicht favorisiert, weil der Song nur 2 Minuten und 8 Sekunden lang ist.
Nein. es ist einfach so dieses schöne, das ist so der für mich jetzt dieser Creedence-Sound, ja. Mhm. Und wie du schon sagst, es ist nicht mehr ganz so swampy. Mhm. Es ist so ein bisschen klassisch rock'n'rolliger, finde ich irgendwie. Mhm. Genauso das andere Lied, Looking Out My Back Door.
Ja, das ist natürlich ein toller Song. Und bei dem, also da muss ich immer an The Big Lebowski denken. Immer wenn ich diesen Song höre, sehe ich den Dude in seiner verrosteten, zerbeulten, was ist es noch? Der Wagen wurde ihm ja damals geklaut. Also in dem Auto sitzt er mit seiner Strickjacke und der Song läuft im Autoradio. Er hat seinen Joint, die Sonnenbrille auf und will dann diesen Stummel aus dem Fenster schnippen, aber das Fenster ist leider nicht runter und deswegen fällt der Joint zurück von der Fensterscheibe zwischen seine Beine, wo es so ein bisschen anfängt zu brennen, und er löscht das Feuer, alles während der Fahrt natürlich, mit einer Flasche Bier und fährt dann gegen so einen riesigen Müllcontainer. Da läuft Looking Out My Back Door, wir hören auch da mal eben rein. Sebastian, die Stimme, John Fogerty. Ich meine, was wäre Creedence Clearwater Revival ohne diese Stimme von John Fogerty und auch ohne das Regiment? Das ist ja Fluch und Segen. Und ich glaube, dadurch, dass John Fogerty so die Zügel in der Hand hatte, dadurch ist dann die Band letztlich dann auch ins Nirvana geschleudert worden, weil die anderen es einfach nicht mehr ertragen konnten, dass er alles gemacht hat. Er hat die Songs geschrieben, er hat gesagt, wer was, wo, wie, wann spielt. Es war einfach zu viel. Befürchtest du, dass das in unserem Podcast sich auch so entwickeln könnte? Dass ich sozusagen die Zügel noch enger um deinen Hals legen könnte?
Nein, noch finde ich, noch habe ich Spielraum, ja.
Noch hast du Luft.
Ist nicht okay. Ja, und jetzt auch, wo der Podcast-Keller so geräumig geworden ist, fühle ich mich noch relativ frei, ja. Aber man muss natürlich sagen, ich bin ja technisch, auch was die Post-Production angeht, ziemlich abhängig, ja. Also insofern, ich hänge am Tropf. Es ist gar nicht so sehr, dass man gefesselt ist, aber man hängt hier so ein bisschen am Tropf, ne?
Ja.
Es geht gar nicht ohne dich.
Ja.
Ja.
Zurück zum Album.
Ich setze aber auf KI demnächst.
Zurück zum Album, zu den Themen. Auch da finde ich, ist ein sehr politisches Album. Also ich höre da fast in jedem zweiten Song höre ich die Kritik zum Beispiel am Vietnamkrieg raus.
Ja, genau.
Run Through the Jungle, ja, das kann man jetzt zum Beispiel mit dem Vietnamkrieg, oder Who'll Stop the Rain. Könnte man auch, also die Regenmetapher als sozusagen Bombardement des Landes, vielleicht sogar mit Agent Orange, Who'll Stop the Rain,
ja.
Solche Sachen.
Ja, ja, ja.
Ist übrigens einer meiner Favoriten, deiner auch?
Welches jetzt?
Who'll Stop the Rain.
Da müsste ich jetzt gerade, warte mal, da muss ich mal kurz reinhören. Ja, das ist ganz gut.
Mhm.
Aber mir gefällt Run Through the Jungle besser.
Run Through the Jungle. Die ergänzen sich irgendwie. Das ist so ein Geschwisterpaar, würde ich sagen. Run Through the Jungle und Who'll Stop the Rain.
Ja, ja, passt thematisch. Aber eins muss ich ja sagen, jetzt wir nehmen auf am 14. Dezember, ja, kurz vor dem dritten Advent, und dieses Album hat so gar nichts Weihnachtliches.
Nein, aber wir können es ja nicht beeinflussen.
Ja, wir können es nicht beeinflussen, aber ich habe...
Und es ist ja auch am 16. Juli erschienen, 1970.
Ja, genau, da kann das Album jetzt nichts dafür, dass wir es jetzt ausgerechnet im Dezember hören.
Ich kritisiere das nicht, weil die da keinen Jingle Bells drauf haben.
Ich kritisiere es ja gar nicht. Allerdings dachte ich dann, mich würde interessieren, ob Creedence Clearwater Revival, ob die Band auch mal versucht hat, ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, wie so viele andere Bands, ja.
Um Geld zu machen.
Um Geld zu machen ja. und um jedes Jahr in der Adventszeit wieder auf den Playlisten zu erscheinen.
Mhm.
Und ich wurde ja total enttäuscht, ne? Es gibt keine Weihnachtsmusik von Creedence Clearwater Revival.
Sebastian, die biedern sich nirgendwo an, das sind keine Arschkriecher, die machen authentische Musik, die haben auch mit diesem psychedelischen Kram, der damals ganz groß war, haben die nichts mit am Hut. Ich meine, wir können ja jetzt schon auf das Cover schon mal ein bisschen schielen, auch das, wenn du das vergleichst mit Albencovern von Pink Floyd oder Jefferson Airplane, was da damals so florierte, es ist doch nun wirklich, die sind bodenständig. Ja, die machen bodenständige Musik. Denen kannst du auch die Elektronik wegnehmen. Ja, die brauchen keine Elektrizität. Die stellst du da irgendwo auf ein Feld hin, dann können die auch Musik machen. Ich erinnere an die letzte Session, Animal Collective, dreh denen mal den Saft ab. Da möchte ich aber mal sehen, ob die ihre Musik auch noch präsentieren können.
Dann sind die aufgeschmissen.
Richtig.
Ja, genau. Ja. Genau. Also insofern für die Adventszeit jetzt vielleicht nicht ganz so passend. Allerdings, es gibt einen Song.
Oh.
Einen Song.
Einen einzigen
von
sogar.
Von Creedence. Ja, allerdings nicht auf dieser Platte.
Oh.
Den man über 4, 5 Ecken vielleicht irgendwie auf leicht ironische Weise.
Jetzt kommt er mit der Brechstange an.
Mit der Vorweihnachtszeit in Verbindung bringen könnte. Und zwar, John Fogerty hat ein Lied geschrieben, das heißt It Came Out of the Sky.
Ja, als Solokünstler oder mit Creedence?
Nein, er hat auch Creedence
dann, okay.
Ist 1969 veröffentlicht worden.
Mhm.
Das empfehle ich da mal. Also wer auf seiner Weihnachtsplaylist ein Creedence-Lied haben will, ja, und da mal ein bisschen Abwechslung haben will, dem empfehle ich It Came Out of the Sky.
Mhm.
Das ist auch ein durchaus kritisches Lied, ja. Kritisch, aber ironisch.
Mhm.
Also ein durchaus lustiger Text. Es kommt auch der Vatikan vor. Es fällt halt was vom Himmel, ja. Die einen sagen, oh, der Lord ist gekommen, ja. Die anderen sagen, es waren die Kommunisten. Also das empfehle ich mal, einfach mal reinhören.
Ja.
So als kleine Entschädigung, dass es eben kein Weihnachtsalbum von Creedence gibt.
Jetzt erscheint ja, also indirekt, wo du jetzt schon um mehrere Ecken denkst, es erscheint ja auf diesem Album auch ein Künstler indirekt, der unmittelbar vor unserer ersten Creedence-Episode besprochen worden ist. Und zwar in Episode 1, Marvin Gaye.
Ja.
Und ich schiele auf I Heard It Through the Grapevine. Ist jetzt kein Song von Marvin Gaye. Er hatte nur interpretiert, aber wahrscheinlich in einer der populärsten Versionen. Und jetzt schiele ich aber auch auf die 11 Minuten und 5 Sekunden, die Creedence diesen Song gedehnt hat. Was sagst du dazu, Sebastian? Ist für dich wahrscheinlich indiskutabel.
Für mich indiskutabel, weil diesen Song verbinde ich wirklich mit Marvin Gaye.
Mhm.
Und ich mag auch sehr die Version von Marvin Gaye.
Also du bist jetzt kein Fan von so langen Gitarren-Soli oder so. Damit kann man dich nicht hinterm Ofen.
Nein,
okay.
Nee.
Gut.
Ja, also muss nicht sein.
Muss nicht
also
sein.
Da muss ich wirklich sagen, das ist. Ich finde, mit diesem Lied, da bleiben sie sich nicht so ganz treu. Das haben sie doch gar nicht nötig. Warum müssen sie sich jetzt da dieses Lied klauen und das dann über 11 Minuten auswalzen?
Ja, also, gut, sie haben ja noch 4 andere Coverversionen auf diesem Album. Von den 11 Songs sind 4 Coversongs.
Ach ja, welche sind das denn eigentlich?
Das ist Before You Accuse Me, Track 2, dann Ubi Dubi, Track 4, dann My Baby Left Me und eben I Heard It Through the Grapevine. Und aber, ich meine, Sebastian, damit hört das Album ja nicht auf, mit diesen 11 Minuten 7. Man hätte da damit rausgehen können, aber es kommt ein weiterer Favorit, den ich markiert habe. Der letzte Song, Long As I Can See The Light. Einer meiner Favoriten.
Das ist wieder ein schöner Song, ja, würde ich unterschreiben.
Danke.
Bitte sehr. Ja.
I'm gone! I'll be coming home soon. Long as I can see the light.
Jetzt schielen wir aber nicht nur mit einem Auge, jetzt schielen wir mal mit 2 Augen. Oder was heißt, wir schielen? Wir fokussieren mal dieses schon seltsam anmutende Cover. Was sieht man da, Sebastian?
Das finde ich ganz toll. Also,
aber es fällt doch nun wirklich auf, oder?
Es fällt auf, ja, genau.
Auch aus es fällt aus den Covern heraus, die wir bislang schon besprochen haben. Was sieht man also?
Ja, man sieht die Band ja irgendwo in wahrscheinlich in der Factory, ja, vor einem blauen vielleicht Samtvorhang, man weiß nicht so genau. Es steht da so allerlei Studio-Equipment, also vor allen Dingen Instrumente stehen da rum. Es steht da unten ein kleiner Spiegel rum und besonders süß finde ich.
Aber da ist kein Spiegel mehr drin, das ist nur der Rahmen.
Ja, ja, ist nur der Rahmen eines Spiegels. Ja, genau. Ein Bandmitglied sitzt auf einem Fahrrad, auf so einem Rennrad, auch ganz toll. Ja,
das ist Cosmo.
Ach, das ist Cosmo. Cosmo sitzt auf einem
der
Fahrrad.
Ist auf dem Fahrrad, der ist wahrscheinlich, der gibt vielleicht sogar das Tempo vor, könnte man sagen. Oder er sagt, macht es ohne mich, ich bin weg, ich gebe nur meinen Namen her. Und neben Cosmo auf seinem Fahrrad in dieser roten Hose, da ist ein Stuhl und auf diesem Stuhl, ich habe es ganz nah rangezoomt, auf dem Stuhl ist so ein kleiner Spielzeug-Hubschrauber, wenn ich das richtig erkenne.
Ja, stimmt. Ein brauner Lederfußball und daneben so ein kleiner
mit gelben Flügeln.
Und
hinter ihm sitzt... ich glaube, das ist Tom Fogerty, der Bruder von John Fogerty. Der lehnt da so in so einem Sessel zurück und hat zumindest einen Fuß oder vielleicht sogar beide, wenn er sie überkreuzt hat, auf so einem Schild. Und jetzt, ich kann es nicht, also es steht da Ian, Lean vielleicht, dann Clean and Bluesy kann ich lesen. Aber die oberste Zeile, Clean and Bluesy, kann ich entziffern darüber, das wird schwierig. Links daneben eben sein Bruder John am Schlagzeug, wo ja eigentlich Cosmo sitzen müsste. Und dann unten liegend der Bassist Stu Cook. Erinnert mich so ein bisschen an Goethe in der Campagna, wie er da liegt.
Ja, das stimmt. Und auf dem Schild steht übrigens Eat Clean.
Ach, Eat Clean and Bluesy?
Eat Clean and... Also Bluesy kann ich nicht so richtig erkennen.
Nicht? Also
ja, doch, könnte sein.
Könnte sein.
Also
ne?
Eat Clean and Bluesy. Und dann da steht was von der dritten Generation, da ist so ein anderes Schild, ne? Third Generation steht da.
Ja, das, ich glaube, das habe ich gelesen, das hatte irgendwas mit einem Kritiker zu tun, also es ist eine Referenz auf eine Kritik, die Creedence Clearwater bekommen hat, von einem Musikkritiker, der wohl das Debütalbum, eben Creedence Clearwater Revival, als Beispiel für die dritte Generation von Bands aus San Francisco irgendwie. Deswegen haben sie das dahin, haben sie das dahin gehängt. Ja. Das hängt an diesem Pfeiler, Third Generation. Und jetzt ist daneben noch ein, durch den blauen Vorhang lugt auch noch mal so ein Schild. Da steht Creedence Clearwater Revival Beware of wahrscheinlich Doc.
Doc, ja genau. Das nur D kann man nicht mehr erkennen. Nein. Wird von einer Vorhangfalte verdeckt.
Ja, so und der Bandname in Gelb, in Majuskeln, Creedence Clearwater Revival. Aber das Album, der Albumtitel Cosmos Factory ist in so einer... Wie nennt man denn diese Schrift?
Das ist so eine typische 70er-Jahre Science-Fiction-Schrift.
Ja, oder
Schrift,
sowas.
Ja, so ein bisschen...
Bisschen unförmig.
So dicke, runde, leicht organisch anmutende Schriftform.
Ja. Was sagen denn die Spotify-Zahlen, Sebastian? Ist das abschreckend, das Cover, oder geht man eher auf die Songs?
Nein, gar nicht, gar nicht. Also Creedence hat ja immer noch eine sehr große Fanbase, und wenn ich jetzt mal allein auf die Wiedergaben einiger Songs der Platte draufschaue, Top-Song hier ist Lied Nummer 5, Looking Out My Back Door, haben wir gerade schon drüber gesprochen,
also
306 Millionen Wiedergaben.
Das liegt eindeutig am Dude.
Ja. Ja. Ach nee, stimmt gar nicht. Ah, da ist ja noch eins, das hat ja noch viel mehr. Up Around the Bend hat 393 Millionen Wiedergaben.
Ach, den hatte ich auch favorisiert, Up Around the Bend. Fängt so ganz markant an. Ich finde sowieso, also jeder Song hat einen ganz eigenen Einstieg. Toll. Und die sind ja nebenbei noch getourt. Die machen, in 2 Jahren bringen die 5 Alben auf den Markt. Wahnsinn. Also ich hatte Creedence Clearwater nie so auf dem Schirm. Ich kannte diesen Song, ich kannte jenen Song, aber jetzt mal so richtig die Alben zu hören, man entdeckt da schon was Neues. Also Wie viele monatliche Hörer hat Creedence Clearwater bei Spotify?
Oh, monatliche Hörer bei Spotify? Ja, Moment. Da muss ich gerade nochmal schauen. Immerhin 30,3 Millionen.
Tja, guck mal an. Und das ist ja interessant, bis auf John Fogertys Bruder Tom leben ja alle noch. Und ein weiterer Bruder, ich glaube, er heißt Bob Fogerty, der hat das Foto zum Albumcover gemacht. Wäre das auch geklärt, Sebastian?
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Würdest du das Album deiner Frau, deinen Freunden, deiner Mutter empfehlen?
Frage. Kann man hören, ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, jetzt von den Spotify-Zahlen her, ist es bei weitem nicht das populärste Album.
Von Creedence?
Also, ja, also ne, so Songs, die vielleicht bekannt sind wie Fortunate Son,
ja,
hat 1,5 Milliarden Wiedergaben auf Spotify.
Das liegt wahrscheinlich aber auch an Forrest Gump.
Ja, oder Have You Ever Seen the Rain?
Ja.
1,8 Milliarden Mal. Also da gibt es wirklich andere. Und Proud Mary, über Proud Mary habe ich aber in Episode 2 schon ausführlich gesprochen.
Du hast es sogar angestimmt.
Ach echt, habe ich sogar angestimmt?
Mhm.
Ja, hat hier sogar 400 Millionen Wiedergaben. Also insofern, ja.
Und ich hatte es, glaube ich, in Episode 2 schon gesagt, Creedence Clearwater Revival, ich will die Qualität der Songs nicht schmälern, aber die zehren auch sehr davon, dass in jeder Doku über den Vietnamkrieg oder die 60er Jahre wird mindestens ein Creedence-Song gespielt. Der passt einfach so gut. Und das zeigt mir doch, dass diese Songs mit der Zeit damals eng verbunden sind.
Ja,
ne, man hört diesen Song und man stellt sich dann diese Schwarz-Weiß-Bilder vor, meinetwegen von John F. Kennedy, auch wenn er zu der Zeit schon tot war. Also man ist sofort in den 60er Jahren irgendwie drin.
Ja, das stimmt. Ne? Ja. Eine Sache hat mich irritiert, als dann hier bei mir das Album dann zu Ende war, hat der Streaming-Dienst natürlich meine Playlist wieder irgendwie verlängert, ja, und also, ne, da ist ja dann nie Schluss. Sondern hat dann einfach weitergespielt. Und was kam?
Bei mir auch.
Gespielt?
Sag du zuerst.
Erst wird bei mir gespielt In the Ghetto von Elvis.
Nein.
Ja, fand ich jetzt total unpassend.
Ja, aber
das
gut,
hat mich überrascht.
Vom Jahr her passt fast.
Passt vom Jahr, aber überhaupt nicht vom Stil.
Nein.
Und da muss ich sagen, ich hatte ja Elvis, als wir neulich Elvis besprochen haben, habe ich ja Elvis sehr gelobt, ja. Und jetzt aufgrund dieses Creedence Clearwater Revival Eindrucks, den ich jetzt vorher hatte, dachte ich mir, oh Gott, was kommt denn da jetzt für ein was Schmalziges wieder um die Ecke? Und da ist mir wieder aufgefallen, wie übertrieben schmalzig doch dann auch der Background-Gesang ist, wenn von The Ghetto die Rede ist. Also zeig mal wieder, ne? Es ist immer eine Frage auch des Kontextes, in dem man gerade ist und in dem man gerade diese Songs hört.
Bei mir hat Apple Music weitergemacht mit The Doors.
Ach, ja, okay.
Die kommen sicherlich auch nochmal.
Und weißt du, was bei mir das zweite Lied war? Das hat mich sehr überrascht. Wird dich jetzt freuen, ja. Es war ein Lied von den Beatles.
Nein, nach Creedence.
Ja, nach Creedence
von
spielen
Sergeant
sie hier
Pepper vielleicht. Hier kommt es
Hier kommt es an.
Abbey Road. Das ist ja auch interessant. Ja. Guck, Sebastian, gut, dass du es erwähnst. Cosmos Factory von Creedence und Abbey Road von den Beatles. Die machen ihre Musik in Cosmos Factory und die Beatles machen ihre Musik in Abbey Road, in den Studios. Also beide Bands haben ihr Album jeweils nach dem Ort benannt, wo...
Ach so. Jetzt habe ich es verstanden.
Hier muss man auch wirklich reingehen.
Okay. Ja. Gut.
Macht unbedingt weiter mit dem Podcast. Ich freue mich jeden Freitag. Ich zitiere es gerne nochmal zum Abschluss der Episode. Sebastian, Fazit. Jetzt nicht nur, was das Album und Creedence betrifft, sondern Fazit, was unser erstes Jahr Podcast betrifft. Wie hast du dieses Experiment erlebt? Bist du zuversichtlich, dass wir die zweite Staffel, also heute in einem Jahr quasi, dass wir die auch noch abschließen können? Oder denkst du, uns geht die Luft aus im nächsten Jahr?
Also ich bin wirklich auch selbst von uns überrascht, mit was für einem Elan und Euphorie wir hier
dranbleiben. Ja, und dass wir es durchgehalten haben. Du warst zwischenzeitlich mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus und wir sind immer noch on air.
Wir sind immer noch on air und ich freue mich jeden Freitag, wenn wir hier aufnehmen. Und ich freue mich auch eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, auf die Musik, ja, auf die Musik, die wir dann hören. Mhm. Ja. Ich hatte wirklich in den 32 oder 33 Episoden, die wir jetzt hier schon aufgenommen haben, hatte ich selten irgendwie, dass es mir lästig war. Ja, ob es jetzt Elvis war, ob es Churches war oder ob es, wen hatten wir noch, ob es Marvin Gaye war. Marvin Gaye war. wir haben, finde ich, eine wunderbare Mischung schon gehört. Und auch so eine schöne Vielfalt, dass ich finde, dass das eine ganz wunderbare Reise ist hier per Album durch die Galaxis.
Ja, man hat viel gelernt, nicht nur was neue Musik und neue alte Musik betrifft, sondern ja auch über die Hintergründe. Man hat ja viel recherchiert über die Band, über die Zeit. Aber ich habe auch viel gelernt, was unsere Abschweifungen betrifft. Ich habe sehr viel über dich gelernt, Sebastian. Es ist mir schon manchmal ist mir ein bisschen gruselig vorgekommen. Aber
okay.
Du hast zum Schluss hast du die Kurve noch gekriegt und ich freue mich, in die zweite Staffel mit dir zu gehen. Wissen wir schon? Können wir unseren Zuhörern sagen, wann wir wieder on air sind? Wann kann sozusagen nicht nur der Fan aus dem Altmühlfränkischen mit der ersten Episode der zweiten Staffel rechnen? Wird das so Mitte Januar werden?
Ja, ich muss mal überlegen. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause.
Ja.
Und
in die wohlverdiente, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Also wenn ich das jetzt richtig überblicke, wobei ehrlicherweise, ja, also theoretisch könnten wir auch in der letzten Dezemberwoche was aufnehmen. Und da könnten wir schon Anfang Januar wieder on air gehen. Oder aber wir machen das am 10. Januar könnte die nächste Aufnahme sein.
Von Schulbesuchen und Kinderreisebetten führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Lateinklassen und Fanpost aus Altmühlfranken hin zu Sitzverteilungen in Notre Dame, Donald Trumps Parfum und den Traditionen des Schenkens in Japan und im Judentum. Wir haben uns in diesem Jahr mit 33 Podcast-Episoden beschenkt. In der Hoffnung, dass noch viele weitere folgen werden, wünschen wir unseren Hörern besinnliche Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das neue Jahr 2025, in dem unsere Reise weitergehen wird.